Deutschlandfunk. Eine Welt.
Heute mit Andreas Noll am Mikrofon. Herzlich willkommen zu unserem Auslandsmagazin. Jahrelang haben die ASEAN-Staaten vom wirtschaftlichen Aufstieg Chinas profitiert und waren von den Sicherheitsgarantien der USA geschützt. Nun muss das Bündnis für Südostasien Position beziehen. Zur chinesisch-amerikanischen Rivalität, aber auch zu unbequemen Mitgliedern wie Myanmar. Wir sprechen gleich darüber mit unserer Korrespondentin. Blicken dann hinter die Kulissen der chinesischen Diplomatie, deren Spuren auf dem internationalen Parkett blasser werden. Seit Beginn der Corona-Pandemie hat Chinas Staatspräsident sein Land nicht mehr verlassen. Und vor dem Start der Weltklimakonferenz in Glasgow schauen wir in einem Schwerpunkt auf zwei Länder, die dort besonders im Mittelpunkt stehen. Indien mit seinem Hunger nach Kohle und Brasilien mit dem Schutz des Regenwaldes. Das ASEAN-Bündnis für Südostasien wurde 1967 als antikommunistischer Staatenverbund ins Leben gerufen. Mittlerweile stehen allerdings Wirtschaftsfragen wie der Freihandel im Vordergrund. ASEAN soll den Wohlstand seiner 10 Mitgliedstaaten fördern. Obwohl weder Japan noch China zu ASEAN gehören, ist der Verbund mit seinen mehr als 600 Millionen Einwohnern strategisch wichtig in der Region. Auch für die Vereinigten Staaten, wie US-Präsident Joe Biden als Gast auf dem ASEAN-Gipfel in dieser Woche per Videoansprache verkündete.
Die Beziehung zwischen ASEAN und den Vereinigten Staaten ist lebenswichtig. Unsere Partnerschaft ist essentiell für eine freie und offene Indo-Pazifik-Region, die viele Jahrzehnte schon das Fundament für ein stabiles und sicheres Wohlergehen bildet. Unser Bekenntnis zu ASEAN wird nur noch stärker werden, damit wir gemeinsam den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts begegnen können.
Soweit US-Präsident Joe Biden. Das so umworbene Bündnis hatte allerdings auf dem Gipfel zunächst mit sich selbst zu ringen, obwohl bei ASEAN eigentlich das Gebot der Nichteinmischung und des Konsenses hochgehalten wird. Doch das war in dieser Woche anders. Obwohl Myanmar ASEAN-Mitglied ist, durfte die Staatsführung nicht am Gipfel teilnehmen. Eine Reaktion auf den Putsch durch das Militär vor einem Dreivierteljahr. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit unserer Südostasien-Korrespondentin Lena Bodewein. Frau Bodewein, im Frühjahr hatte die ASEAN noch mit dem Putschgeneral verhandelt. Warum nun dieser Kurswechsel? Welche Botschaft wollte das Bündnis damit aussenden?
Bündnis hat damit schon ganz klar signalisiert, wir machen wirklich nicht alles mit. Nicht-Einmischung heißt nicht, dass wir die Augen feste zukneifen, sondern wir handeln auch. Und sie hatten den General im Frühjahr eben eingeladen und sich mit ihm auf einen 5-Punkte-Plan geeinigt. Unter anderem eben die Beendigung jeglicher Gewalt und auch, dass ihr Sonderbotschafter, der ASEAN-Sonderbotschafter, sich frei im Land bewegen kann. Und all das ist nicht eingehalten worden. Die Gewalt ist noch viel blutiger geworden, die Armee schlägt noch viel härter zu. Und darum auch, unter anderem, hat ASEAN eben gesagt, wir laden ihn nicht ein. Wir laden einen nicht politischen Vertreter ein. Wen sie aber auch nicht eingeladen haben, das ist auch zu bemerken, das ist das National Unity Government. Das ist sozusagen die untergetauchte Regierung, die eigentliche Regierung, die ja gewählt worden war im vergangenen November. Die ist zwar nicht eingeladen worden, aber die freuen sich trotzdem, weil eben der General auch nicht dort war. Sie sagen, das ist eigentlich für uns schon ein Teilsieg. Denn der General hatte ja damit gerechnet, dass durch die Einladung von ASEAN er sozusagen auch ein politisches, staatsmännisches Standing auch in der Welt verliehen bekommt und eben auch zu Hause. Das hat er damit ganz deutlich aberkannt bekommen und das ist für ihn schon ein herber Verlust, den er auch erstmal zu Hause sozusagen verargumentieren muss und trotzdem sich noch als starken Mann präsentieren muss.
Sie sagen, ein herber Rückschlag war das. Druck erzeugt auch in der Politik ja häufig Gegendruck. Wie hat denn die Führung in Myanmar auf diesen, ja aus ihrer Sicht, unfreundlichen Akt reagiert?
Die haben sich schon sehr verschnupft gezeigt und meinten dann eben auch, sie würden sich doch eigentlich an alles halten und haben ASEAN schon deutlich kritisiert. Aber das ist natürlich eher sozusagen das Rumfuchteln, wenn man eigentlich weiß, man hat, die anderen haben recht sozusagen. Also das ist, das hat ihnen wirklich Schwierigkeiten bereitet, auch in der Argumentation. Sie haben stattdessen auch sehr viel härter zugeschlagen, auch in dieser Woche gegen sogenannte Rebellenhochburgen in Myanmar, die eingesperrte, frühere de facto Regierungschefin Aung San Suu Kyi stand vor Gericht. Also sie haben sich dann sozusagen auf die harte Linie geeinigt und sich da noch härter präsentiert.
Sie sagen, sie haben sich auf die harte Linie geeinigt. Wie kann man die Lage im Land 9 Monate nach dem Militärputsch in Myanmar beschreiben?
Also es scheint wirklich auf einen sehr, sehr langen Bürgerkrieg hinauszulaufen. Der ist jetzt schon wirklich seit Monaten im Gange. Nach den eher friedlichen Protesten der ersten Wochen ist es ja dann relativ schnell von der Militärseite aus blutig geworden. Die untergetauchte Regierung hat immer gesagt, naja, wir versuchen es friedlich zu halten. Inzwischen haben sie selber eine Volksverteidigungsfront sozusagen gebildet, die PDF. Und die kämpft an allen Ecken und wo sie kann gegen das Militär. Die haben sich eben mit den vielen ethnischen Minderheiten zusammengetan. Myanmar hat ja 135 ethnische Minderheiten und viele von denen kämpfen einfach schon seit Jahrzehnten für mehr Unabhängigkeit, liefern sich blutige Kriege mit dem Militär. Und das jetzt sozusagen im Namen des ganzen Volkes, im Namen des Kampfs gegen die Diktatur. Das heißt, es gibt Anschläge, es gibt Minen, es gibt selbstgebastelte Waffen auf der Seite der Rebellen und es gibt hartes Vorgehen, es gibt schwere Geschütze, es gibt Bombardements von Dörfern, von Städten auf Seiten des Militärs.
Wenn wir jetzt von Myanmar auf den alles beherrschenden Konflikt in der Region schauen, die Rivalität zwischen China und den USA. Die ASEAN-Staaten haben in den vergangenen Jahrzehnten vom wirtschaftlichen Aufstieg Chinas profitiert, aber auch von den Sicherheitsgarantien der USA. Lässt sich diese Position, was kann man jetzt nach dem Gipfel sagen, auf Dauer durchhalten? Da hat ja auch nochmal die neue Sicherheitspartnerschaft der USA mit Australien eine Rolle gespielt.
Also wenn man sich jetzt die strategischen Bündnisse anschaut, die ASEAN geschlossen hat oder wieder bestärkt hat in diesem Gipfel, bei diesem Gipfel, kann man sagen, ja, sie versuchen genau zwischen beiden stehen zu bleiben. Wenn man sich das geografisch vor Augen führt, China ist einfach wirklich der nördliche Nachbar vieler dieser Staaten. Es ist einfach der große, große Nachbar, mit dem man irgendwie klarkommen muss. Allein deshalb können sie jetzt nicht die harte Linie fahren, die vielleicht die USA sich wünschen würden. Aber sie sind natürlich auch sehr daran interessiert, die ASEAN-Staaten sind sehr daran interessiert, eben am südchinesischen Meer, an dem viele dieser Staaten eben liegen, Vietnam, die Philippinen, Malaysia, Indonesien, dort auch weiterhin freie Durchfahrt zu haben. Und da sind sie natürlich sehr dankbar für den Zuspruch der USA und das Versprechen der USA, die weiterhin sagen, wir wollen hier eine freie Durchfahrt und freie Überflugsrechte garantieren und wir stehen mit ASEAN zusammen. Wir stecken auch sehr viel Geld hier hinein. Präsident Joe Biden hat von vielen Milliarden gesprochen, die er eben in einen weiteren Ausbau der Programme und der Partnerschaft stecken wird. Das ist natürlich eine große Rückversicherung eben auch für ASEAN. Ähnlich war es auch mit Australien. Auch mit denen haben sie ein strategisches Bündnis beschlossen. Auch nachdem Scott Morrison, der Premierminister Australiens, ihnen versichert hat, dass mit AUKUS, mit den nuklearbetriebenen U-Booten, dieser Deal, der wird keine Bedrohung für ASEAN darstellen. Wir wollen keine Atomwaffen, wir werden nie welche haben. Wir halten uns daran an den Atomwaffensperrvertrag. Ich versichere uns, wir sind gute Nachbarn, gute Freunde und wir arbeiten gut zusammen.
Einschätzungen waren das von unserer Südostasien-Korrespondentin Lena Bodewein. Besten Dank dafür. Weil sich Chinas machtpolitischer Aufstieg auf den freien Welthandel stützt, war das Interesse in Peking bislang groß an politischen Formaten, die diese internationale Zusammenarbeit fördern. Doch zum Treffen der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer an diesem Wochenende in Rom wird der chinesische Staatspräsident genauso wenig erscheinen wie zum darauffolgenden Weltklimagipfel in Glasgow. Seit der Corona-Pandemie verzichtet Xi Jinping auf Reisen ins Ausland und präsentiert sich nur noch in Videokonferenzen. Dabei steht China auf beiden Gipfeln im Mittelpunkt, als sicherheitspolitische Herausforderung für den Westen, aber auch als wichtiger Akteur für den Klimaschutz. Mehr als ein Viertel der CO2-Emissionen stammen derzeit aus China. Entsprechend groß ist die Enttäuschung, dass Peking gerade erst ambitionierte Reduktionsziele abgelehnt hat. All das wird nun allenfalls virtuell besprochen werden können. Ruth Kirchner über verpasste Chancen und neue Pekinger Prioritäten.
Lange hat China die Welt im Unklaren gelassen. Erst einen Tag vor dem G20-Treffen in Rom kam die offizielle Bestätigung. Xi Jinping wird nur per Videolink teilnehmen. Dabei gilt der chinesische Staats- und Parteichef eigentlich als reiselustig. 2019, also vor der Corona-Pandemie, war er in 11 Ländern unterwegs und hat 23 Staats- und Regierungschefs in Peking empfangen. Aber seit Covid ist alles anders. Xi reist nur noch vom Schreibtisch aus. China hat seit Anfang 2020 nicht nur seine Grenzen weitgehend dicht gemacht, sondern sich auch politisch abgeschottet, sagt Jörg Wuttke, Chef der EU-Handelskammer in Peking.
Der Präsident selbst ist de facto abgekoppelt, 700 Tage nicht mehr ins Ausland gereist. Der wird meines Erachtens auch bis zum Parteitag nächsten Jahres nicht mehr ins Ausland reisen. Hat de facto seit Januar keinen Ausländer mehr gesehen.
Chinas Abschottung wirft Fragen auf, denn normalerweise betont Chinas mächtiger Staats- und Parteichef gerne und oft, wie wichtig Foren wie die G20-Gruppe sind. China werde die Banner des echten Multilateralismus weiter hochhalten und mit der Welt verbunden bleiben, sagte er kürzlich per Videolink bei einer Konferenz in Peking. Treffen wie die der G20 waren für China in den letzten Jahren oft Gelegenheit, sich international zu profilieren. Während der Trump-Präsidentschaft präsentierte sich Chinas Staatsführung als Verteidigerin der internationalen Zusammenarbeit und des freien Handels. Aber mittlerweile hat sich das Blatt gewendet. China ist mit sich selbst beschäftigt. Die Kommunistische Partei setzt auf wirtschaftliche und technologische Eigenständigkeit, hält an ihrer strikten Null-Covid-Politik fest und bereitet den 20. Parteitag im kommenden Jahr vor, der den Weg freimachen soll für Xi Jinpings dritte Amtszeit. Außenpolitisch sieht sich China zunehmend isoliert und fürchtet, dass unter der Führung von US-Präsident Biden westlich geprägte Allianzen geschmiedet werden, die mit dem wahren Multilateralismus, wie es China nennt, nichts zu tun haben. Unbegründet ist diese Sorge nicht, denn in vielen Ländern ist das Misstrauen gegenüber Peking deutlich gewachsen, unter anderem wegen Chinas Vorgehen in Hongkong, Xinjiang und Taiwan. Für Xi Jinping ist der G20-Gipfel daher diesmal kein einfaches Terrain. Heike Holbig ist Politikwissenschaftlerin an der Universität Frankfurt.
Im Moment riskiert er eher, dass er zunehmende Kritik von einer wachsenden Zahl anderer G20-Mitglieder erfährt. Man muss auch an Indien denken. Indien ist ja auch dabei. Und Indien wird auch zunehmend an der Seite der USA zu einem, Gegner, zu einem Wettbewerber um Status in der Region. Dazu kommen natürlich die ganzen alten und neuen Verbündeten der USA, sodass China neben Brasilien und Russland wenige Freunde im Moment noch hat, zumindest unter denjenigen Staaten, die in der G20-Gruppe vertreten sind.
Vielleicht hätte Xi also in Rom wenig zu gewinnen. Aber China vergibt mit der Abwesenheit des Staatspräsidenten auch eine wichtige Chance, neue Sympathiepunkte zu sammeln, sagen ehemalige Spitzendiplomaten. Denn die bilateralen Gespräche am Rande des Gipfels sind mindestens genauso wichtig wie die offiziellen Runden. Aber ein erstes Zusammentreffen zwischen Biden als US-Präsident und Xi als Staatschef wird es nun nicht geben und auch beim Familienfoto wird Xi fehlen.
Wenn das die Währung ist, an der man die Bedeutung der G20 misst, dann ist das Fehlen Xi Jinpings sicherlich ein Defizit.
Sagt Politikwissenschaftlerin Holbig. Bei der inhaltlichen Ausrichtung des Treffens, den Verhandlungen über die Feinheiten der gemeinsamen G20-Erklärung, falle Xis persönliche Abwesenheit jedoch weniger ins Gewicht. Gleichwohl ist die Optik bei Gipfeltreffen wichtig. Wie man daraus Kapital schlagen kann, haben die USA im Vorfeld von Rom bereits demonstriert. Die USA und Europa werden vor Ort sein. Sie werden sowohl beim G20 als auch bei der Klimakonferenz in Glasgow voller Energie und vereint auftreten, sagt Jake Sullivan, Bidens nationaler Sicherheitsberater. Sie werden bei diesen wichtigen internationalen Themen die Agenda voranbringen und gestalten. Aber natürlich weiß auch Sullivan, ohne China geht bei vielen Themen, etwa beim Klimaschutz, gar nichts. Ob in Rom oder Glasgow, Xi Jinping sitzt halt doch immer mit am Tisch, wenn auch nur virtuell.
Die politische Abschottung Chinas in der Corona-Pandemie nimmt zu. Hintergründe dazu waren das von Ruth Kirchner. Kohle gilt als klimaschädlichster Energieträger der Welt. Auf der UN-Klimakonferenz in Glasgow werden also die Staaten am Pranger stehen, die nicht auf Ausstieg, sondern auf den Ausbau der Kohleverstromung setzen. Nach China mit mehr als 1000 Kohlekraftwerken steht also das ebenfalls bevölkerungsreiche Indien mit rund 280 Kraftwerken als weiteres Kohleschwergewicht im Fokus. Zwar treibt auch Indien die Nutzung von erneuerbaren Energien voran, aber zugleich wächst der Energiehunger im Land so schnell, dass die Regierung ihn nur mit schnell verfügbarer Kohleverstromung glaubt, bewältigen zu können. Hunderte Millionen Inder haben bis heute keinen verlässlichen Stromanschluss. Um sie mit Energie zu versorgen, wird Indien viele neue Kohlekraftwerke bauen. Sabina Mattei über den indischen Hunger nach Energie und die Herausforderung Klimaschutz.
This is the blasting. Blasting is taking place. Blasting operation.
Sprengung im Tagebau Balram im indischen Bundesstaat Odisha. Eine riesige Staubwolke verteilt sich über dem Gebiet und lässt Beobachter selbst in 700 Metern sicherer Entfernung um Atem ringen. Balram ist einer von 9 Tagebauen im Talcher-Kohlefeld, das dem staatlichen Konzern Coal India gehört. Über 6 Millionen Tonnen Kohle wurden hier 2020 gefördert. 15 Millionen jährlich werden angestrebt.
Phase by phase by phase will be going on for next 25 to 30 years.
Die Vorkommen reichen noch 25 bis 30 Jahre, sagt Ingenieur UK Palmer, der die Kohleförderung im Tagebau Balram leitet. Mehrmals täglich sind hier Sprengteams unterwegs. Ganze Hügelkuppen sind schon verschwunden, um an die Kohleflöze zu gelangen. Seit 2017 ist ein gigantischer Krater entstanden. Riesige Bagger räumen die Kohlebrocken ab. Indien sitzt auf immensen Kohlevorkommen. Das Land kommt nur schwer von dem klimaschädlichen Brennstoff los. Die Umweltzerstörung, die mit Förderung und Verbrauch von Kohle einhergeht und zum Klimawandel beiträgt, beeindruckt die wenigsten. Kohlekraftwerke generieren weiterhin 2/3 des Stroms in Indien. Die Dreckschleudern rentieren sich wegen günstiger Abnahmeverträge mit langen Laufzeiten. Im Rahmen des Corona-Wiederaufbauprogramms hat die Regierung gerade die Erschließung von 40 neuen Kohlegruben beschlossen. Schon jetzt hängen viele Jobs an der Kohle. Das Talcher-Kohlefeld ist die Lebensader von Zigtausenden, behauptet der Gewerkschafter Sudarsan Mohanty. Hier sind 21.000 Menschen direkt beim staatlichen Kohlekonzern beschäftigt, 15.000 bei Subunternehmen. Außerdem steigt der Stromverbrauch in dem Schwellenland. Erneuerbare Energien können den Bedarf längst nicht decken. Immerhin, der Anteil klimafreundlicher Energieträger soll bis 2030 auf 40% steigen. Das Kalinga-Institut in Bhupaneswar im Bundesstaat Odisha hat sich der nachhaltigen Energieerzeugung schon lange verschrieben.
Everything is running on solar.
Alles ist hier solarbetrieben, sagt Ingenieur Subindu Panda. Natürlich auch der riesige Kühlraum der Mensa-Küche, die die rund 30.000 Studenten der Privatuniversität verpflegt. Auf allen Gebäuden des Campus sind Solarzellen zur Stromerzeugung sowie Solarthermieanlagen für Warmwasser installiert. Allein in den ersten 5 Jahren seit Einführung der Sonnenenergie sind so knapp 1.300 Tonnen CO2 eingespart worden, rechnet Subindu Panda vor. Trotzdem ist der Campus nicht unabhängig vom regulären Stromnetz. Weil Speicherung von Sonnenenergie noch zu teuer ist, wird der selbst erzeugte Solarstrom nur tagsüber genutzt, erklärt der Ingenieur.
Solar will contribute with the main power during daytime.
Abends schaltet der Campus automatisch auf konventionell erzeugten Strom um. Die Nutzer merken davon nichts. Kohle und Kohleverstromung bleiben wichtig für Indien. Davon ist Ingenieur UK Palmer am Tagebau Balram überzeugt. Erneuerbare Energien garantieren keine stetige Energiezufuhr, weil die Wetterbedingungen sich ständig ändern. Deshalb ist ein Energiemix nötig. Im Kampf gegen den Klimawandel müsste Indien aber bald ganz auf fossile Energieträger verzichten. Subindu Panda, der die erneuerbare Stromversorgung am Kalinga-Institut betreut, hält das für möglich. In der Regierung hat es einen bemerkenswerten Mentalitätsumschwung gegeben. Bevölkerung, Verwaltung, Industrie interessieren sich ebenfalls stark für erneuerbare Energie. Tatsächlich hat sich die Nutzung erneuerbarer Energieformen unter der Regierung Modi seit 2014 verdoppelt. Doch dabei geht es eher um Unabhängigkeit von Treibstoffimporten, um das Wirtschaftswachstum nicht zu gefährden, als um den Kampf gegen den Klimawandel. Eine echte klimafreundliche Energiewende wird Indien auf absehbare Zeit nicht vollziehen.
Der indische Hunger nach Energie wird auch in Zukunft zu einem wichtigen Teil von der Kohle befriedigt. Sabina Mattei mit den Hintergründen war das. Brasiliens Staatspräsident Jair Bolsonaro genießt alles andere als den Ruf eines Umwelt- und Klimaschützers. In den ersten Jahren seiner Amtszeit wurden Rekordflächen des Amazonaswaldes abgeholzt. Die Bilder von Großbränden gingen um die Welt. Holzfäller, Goldgräber und Viehbauern durften weitgehend ungestört ihren Geschäften nachgehen. Doch in diesem Frühjahr stellte der Präsident dann einen Kurswechsel in Aussicht. Bis 2030 könne sein Land die illegale Abholzung stoppen, wenn die internationale Gemeinschaft Brasilien dabei finanziell unterstütze. Entsprechende Vorschläge, sogar vom Jahr 2027 ist nun die Rede, will die brasilianische Führung dem Weltklimagipfel in Glasgow machen. Anne Herberg über einen Wandel, den Kritiker misstrauisch beäugen.
Stolz hält der Präsident die Akte mit seiner Unterschrift hoch. Lächeln fürs Foto, Applaus. Kurz vor Beginn der Klimakonferenz wurde noch schnell ein Programm für grünes Wachstum unterzeichnet.
A redução de emissões, a conservação florestal.
CO2-Emissionen sollen reduziert, der Wald geschützt und grüne Jobs geschaffen werden, erklärte Bolsonaros Umweltminister. Kurz zuvor hatte sein Vizepräsident das Ende der illegalen Abholzung bis 2028 angekündigt. Und Jair Bolsonaro selbst hatte schon auf der UN-Generalversammlung vor einem Monat in New York erklärt,
antecipamos de 2060,
statt erst 2060 wollen wir schon 2050 unser Ziel der Klimaneutralität erreichen. Wir haben die personellen und finanziellen Mittel der Umweltbehörde verdoppelt, um die illegale Abholzung zu stoppen. Welches Land der Welt hat so eine Umweltschutzpolitik wie wir? Zur Erinnerung, vor 2 Jahren wollte Brasiliens Präsident noch aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen. Nun präsentiert er sich als Waldschützer. Ein Sinneswandel?
O presidente, ele ameniza o discurso.
Der Präsident hat seinen Diskurs gemäßigt, weil er stärker unter Druck gerät, insbesondere von den ausländischen Regierungen. Nun zur Klimakonferenz versieht die Regierung plötzlich alles mit einem grünen Etikett. Beobachtet Sueli Araújo, ehemalige Chefin der Umweltbehörde IBAMA. Hinter Bolsonaros neuem Diskurs stecke Taktik, glaubt sie. In Glasgow wird die Regierung ein völlig unrealistisches Bild ihrer großen Anstrengungen zeichnen und versuchen, Fördermittel zu erhalten. Im Sinne, der Wald gehört mir. Wenn ich ihn schützen soll, dann müsst ihr dafür bezahlen. Sonst sind mir die Hände gebunden. Das ist Erpressung. Natürlich ist die Idee, für Umweltschutz Mittel bereitzustellen, gut. Das Problem ist aber, für was nutzt die Regierung Bolsonaro diese Mittel? Denn eigentlich gab es in Brasilien bereits ein solches Projekt, den Amazonasfonds, der vor allem von Norwegen, aber auch aus Deutschland finanziert wurde. Milliarden für Regenwaldprojekte. Seit 2019 liegt er auf Eis. Wegen Bolsonaros Umweltpolitik. Und an der hat sich in der Praxis auch nichts verändert. Die Rodungen im Amazonas-Regenwald haben unter Bolsonaro Rekordwerte erreicht. Laut Satellitendaten wurden allein zwischen August 2019 und Juli 2020 mehr als 11.000 Quadratkilometer Wald abgeholzt. 3 Fußballfelder pro Minute. Unterwegs auf der Transamazonica im Bundesstaat Pará. 60% haben in dieser Gegend einst für Bolsonaro gestimmt. Überall sind Brandrodungen zu sehen. Transporter beladen mit Soja fahren vorbei. Dann trifft das ARD-Team auf eine Ansammlung von Hütten. Vila Renascer, Ort der Wiedergeburt, nennt sich die Siedlung. Sie liegt mitten in einem per Verfassung geschützten indigenen Reservat. Landbesetzer João Costa versteht nicht, was das Problem ist. Hier gibt es jede Menge Urwald, mehr als 200 Kilometer weit. Klar können wir nicht alles abholzen, sonst vertrocknet der Boden. Aber wenn wir die Hälfte fällen, bleibt trotzdem noch genug vom Amazonas übrig. Das Beste, was die Regierung tun könnte, wäre, unser Gebiet zu legalisieren. Hier schlummert so viel Reichtum im Boden, Rohstoffe. Den Regenwald wirtschaftlich ausbeuten. Genau das ist Bolsonaros Vision für die Amazonasregion. Dagegen haben im August und September tausende Vertreter indigener Gemeinschaften in der Hauptstadt Brasilia demonstriert. Darunter Maria Leusa vom Volk der Munduruku. Ihr Haus wurde im März von Goldschürfern zerstört. Die Invasionen haben extrem zugenommen. Wir prangern das seit langem an, aber die Behörden tun nichts dagegen. Und wir, die den Wald schützen, werden angegriffen. Indigene Gemeinden spielen eine Schlüsselrolle beim Schutz des Amazonas-Regenwaldes. Doch unter Bolsonaro geraten sie zunehmend unter Druck. Aktuell sind außerdem mehrere Gesetzesvorhaben in Arbeit, die Minentätigkeit in Schutzgebieten und bisher illegale Formen der Landnahme erlauben. Dies würde die kriminelle Abholzung des Regenwaldes rückwirkend für rechtmäßig erklären. Damit gäbe es tatsächlich keine illegalen Rodungen mehr. Der Wald würde aber trotzdem weiter gefällt, dann eben legal. Die Abholzung des Amazonas-Regenwaldes ist heute für die Hälfte der gesamten CO2-Emissionen Brasiliens verantwortlich. Das heißt, seine Kapazität, Kohlenstoff zu binden, wird immer geringer. Das ist dramatisch, denn wenn wir den Amazonas-Regenwald verlieren, dann wird es unmöglich sein, die Pariser Klimaziele zu erreichen. Der Kritik daran wird sich Bolsonaros Umweltminister in Glasgow alleine stellen müssen. Der Präsident selbst boykottiert den Klimagipfel. Von Sinneswandel bei Bolsonaro also keine Spur.
Noch gilt der Regenwald als weltweit größter Speicher des klimaschädlichen CO2. Wie es in Brasilien mit dem Wald weitergehen soll, dazu war das ein Beitrag von Anne Herberg. Bis hierhin am Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.